Herzlich willkommen zu New York, to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, Donald Trump hat am Freitagabend überraschend die Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppelt auf 50%. US-Stahlwerte sind im Plus, aber die Handelspolitik rückt mal wieder in den Fokus. Abgesehen davon beklagt sich nun auch China, dass sich die Vereinigten Staaten an die Vereinbarungen, die in Genf getroffen wurden, nicht gehalten habe. Das ewige Fingerdeuten geht also weiter. In Mitleidenschaft wird vor allen Dingen der Aktienmarkt gezogen. Ansonsten haben wir aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen einen Anstieg des Ölpreises um 3%. Und das, obwohl die OPEC Plus am Wochenende entschieden hat, ab Juli die Förderquoten um weitere 411.000 Barrel täglich auszuweiten. Tja, wie immer zuerst der Hinweis, dass das hier keine Anlageberatung ist. Macht eure eigenen Fehler. Tauchen wir ein in die Wall Street. Es ist mal wieder die Handelspolitik, die im Fokus steht am Freitagabend nach dem Closing. Der Wall Street hat Donald Trump plötzlich eine Anhebung der Zölle auf Aluminium und Stahl von 25% auf 50% bekannt gegeben. Die Aktien der amerikanischen Stahlwerte Cleveland Cleaves, Nucor, Steel Dynamics, alle teils erheblich auf der Gewinnerseite. Ja, Kanada mahnt hingegen, dass diese Zölle zu einer massiven Destruktion der Branche in Kanada führen könnte. Ja, warum diese plötzliche Ausweitung der Zölle? Man munkelt, das hat unter anderem auch etwas mit dem Taco-Trade zu tun. Also Donald Trump, always chickens out, zu guter Letzt. Zuerst die Bazooka und dann das Einknicken. Hier scheint also Donald Trump zeigen zu wollen, dass das nicht der Fall ist. Die Rhetorik hat sich ja letzte Woche auch gegenüber China wieder deutlich verschärft. China drückt hier bereits zurück. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und abgesehen davon macht Donald Trump mit dieser Anhebung der Zölle auf die beiden Metalle auch nochmal klar, dass trotz der Entscheidung des US-Gerichts für internationalen Handel, das Gericht hat weite Teile der Trump-Zölle für rechtswidrig erklärt, dass Donald Trump eben nicht so schnell aufgeben wird und dass es viele andere Ventile gibt, die die Trump-Administration nutzen kann, inklusive der Sektorenzölle. Ja, das Berufungsgericht wird nach dem 9. Juni entscheiden, ob das Urteil des Gerichts für internationalen Handel aufrechtgehalten werden kann oder eben nicht. Also, die Zölle stehen mal wieder im Fokus. Ich will bei der Gelegenheit auch gleich nochmal China kurz ansprechen. China wirft also den Vereinigten Staaten vor, dass mit den neuen Exportrestriktionen auf Technologie, Washington hat das in den letzten Tagen ja erneut ausgeweitet, dass das eben nicht gemäß der Absprachen sei, die man in Genf getroffen hat. Im Gegenzug letzte Woche schon die Klage von Donald Trump, man sei Mr. Nice Guy gewesen in Genf, das habe nirgendwohin geführt. Anscheinend sind die Vereinigten Staaten, das liest man heute in den Medien, vor allen Dingen darüber erbost, dass die Exporte von seltenen Erden von China in die USA nicht schneller wieder hochgefahren werden. Das könnte unter anderem die amerikanische Autoindustrie treffen. Wie gesagt, in dieser Woche soll hier möglicherweise ein Telefonat stattfinden zwischen Xi und Donald Trump. Das berichtet Axios, wie auch das Wall Street Journal. Am Donnerstag dann auch das Treffen zwischen Bundeskanzler Merz und Donald Trump. Da wird die EU also mit im Fokus stehen. Ja, ansonsten steht das Thema Steuerreform mal wieder mit im Fokus. Finanzminister Bessent betont in einem Interview, dass eine Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten, das werde es niemals geben. Ab diesem Montag wird jetzt der Senat den Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses aufnehmen, um quasi zu sehen, wo Übereinstimmungen sind, was geändert werden muss. Der Widerstand im Senat dürfte relativ stark sein. Das Repräsentantenhaus hatte den Gesetzentwurf letzte Woche, beziehungsweise ich glaube vor eineinhalb Wochen etwa, durchgewunken. Ich möchte bei der Gelegenheit mal auf einen Punkt eingehen, den viele aus der Community angesprochen haben. Es geht um eine Sektion bei der Steuerreform, die im Repräsentantenhaus durchgewunken wurde, die durchaus weitreichende Folgen haben kann, wenn der Senat hier ebenfalls den Segen erteilt. und diese Steuerreform des Repräsentantenhauses hat übrigens über 1000 Seiten, kann man also sehr leicht im Kleingedruckten hier und da mal noch einen kleinen Nebensatz beifügen, den nicht unbedingt alle gleich bemerken. Es geht um Sektion 899 der Reconciliation Bill, die sogenannte Vergeltungssteuer, die in Trumps Steuerreform mit integriert ist. Diese Vergeltungssteuer zielt auf ausländische Investoren und Regierungen ab, deren Steuergesetze aus Sicht der Trump-Administration gegenüber US-Unternehmen diskriminieren. Ja, je nach Land kann hier eine Zusatzsteuer von 5-20% erhoben werden auf passive Einkommen, wie zum Beispiel auf Dividenden und auf Zinseinnahmen, wie auch auf Gewinnausschüttungen ausländischer Firmen mit US-Geschäft. Ja, anscheinend steht im Kleingedruckten, dass Zinsen auf Staatsanleihen ausgenommen sind. Naja, die USA müssen aufpassen, dass der Appetit auf Staatsanleihen aus dem Ausland nicht vollends einbricht, aber das Ganze ist noch eine ziemlich unklare Suppe und entscheidend ist vor allen Dingen, wie der Senat darauf reagieren wird. Ich bringe ein Beispiel, wenn die EU zum Beispiel eine Art Digitalsteuer etablieren würde, eine solche Steuer würde vor allen Dingen amerikanische Tech-Konzerne treffen, dann könnte Donald Trump das als Diskriminierung erachten, um im Gegenzug dann eine vielleicht 20% Vergeltungssteuer zu erheben, eben auf diese passiven Einkommen oder eben auf Gewinnausschüttungen ausländischer Firmen mit US-Geschäft. Das kann also eine Waffe sein und die Deutsche Bank beurteilt das entsprechend auch. Ein Handelskrieg könnte zu einem Kapitalkrieg ausgeweitet werden. Aber ist das wirklich zum Vorteil der USA? Zum einen würde das den US-Dollar weiter untergraben. Wenn der US-Dollar dadurch untergraben wird und schwächer wird, dann hält das ausländisches Kapital aus den USA fern, insbesondere übrigens auch im Markt für Anleihen und auch im Markt für Staatsanleihen. Und insgesamt könnte der Appetit auf amerikanische Assets in Mitleidenschaft gezogen werden. Das berichtet heute unter anderem das Wall Street Journal und die Financial Times. Und laut dem Wall Street Journal beklagt auch der CEO von JP Morgan, dass die zunehmend verantwortungslose Politik, die Fiskalpolitik in Washington, zu ersten Rissen am Anleihemarkt führt. Also alles sehr umstritten und vor allen Dingen könnte Donald Trump mit Sektion 899 natürlich auch verursachen, dass insgesamt weniger in den Vereinigten Staaten investiert wird, dass die USA als Produktionsstandort weniger attraktiv wird. Der Schuss in den eigenen Fuß ist also hier nicht auszuschließen und es ist zu guter Letzt ein weiterer Unsicherheitsfaktor für den amerikanischen Kapitalmarkt. So, jetzt kommen wir zu den geopolitischen Entwicklungen, die auch die Wall Street heute bedingt mit einfangen. Wir hatten ja am Wochenende die Bekanntgabe, dass die OPEC Plus, darüber haben wir schon seit einigen Tagen berichtet, ab Juli die täglichen Förderquoten um 411.000 Barrel ausweitet. Der Ölpreis steigt aber trotzdem. Das hat unter anderem mit geopolitischen Spannungen zu tun. Wir hatten zum einen natürlich den sehr überraschenden Angriff der Ukraine weit innerhalb Russlands. Es wurden die Langstreckenbomber Russlands getroffen. Es wurden hier sehr viele zerstört. Hier bleibt die Frage, wie Russland nun reagieren wird. Dann haben wir die internationale Atombehörde, die dem Iran vorwerfen, geheime Nuklearaktivitäten zu betreiben, inklusive der Anreicherung von nahezu waffentauglichem Uran. Und wir haben den Wahlausgang in Polen. Hier hat der Nationalist Karol Nawrocki die Wahl für sich entschieden. Es hat jetzt keinen Einfluss auf den Ölpreis, aber die beiden anderen Faktoren dann eben doch. Und gleichzeitig hatte US-Verteidigungsminister Hegseth in einer Rede in Singapur gewarnt, dass im Fall eines Angriffs Chinas auf Taiwan das mit einer zerstörerischen Gegenreaktion zu rechnen sei für Peking. Also Geopolitik spielt hier bedingt auch eine Rolle heute mit. So, jetzt kommen wir mal zu den Unternehmensmeldungen. Wir haben auf der Ertragsseite heute nicht wirklich viel. Campbell's Suppen meldet Zahlen, der Ertrag besser als erwartet, dank des Umsatzes, aber eben auch dank Einsparungen und vor allen Dingen auch dank einer niedrigeren Steuerquote. Und das ist normalerweise nicht wirklich von der Qualität her bei einem Earnings Beat so hoch hängend. Abgesehen davon, bei den Aussichten für das gesamte Fiskaljahr werden die Ergebnisse am unteren Ende der Spanne liegen. Und man mahnt zudem, dass die Zollfolgen den Ertrag pro Aktie nochmals um 3-5% schmälern könnte. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was in dieser Woche alles ansteht. Ich komme gleich noch zu den Unternehmen, zu den Einzelmeldungen zurück. Wir haben morgen die Quartalszahlen nach dem Closing bei CrowdStrike, bei Hewlett-Packard Enterprises. Am Mittwoch haben wir MongoDB, dann am Donnerstag Broadcom, Ciena und Lululemon. Broadcom natürlich auch ein AI-Player, der hier mit im Fokus stehen wird. Und auch auf der Wirtschaftsfront wird sehr spannend werden. Heute um 19 Uhr eurer Zeit wird US-Notenbankchef Jerome Powell eine Rede halten. Hier wird man sehr gut hinhören. Wir haben dann morgen den JOLTS-Bericht für den April, also die Anzahl der offenen, unbesetzten Stellen. Der wird schon wichtig sein, der Indikator. Der entscheidende aber kommt am Freitag vor dem Opening der Wall Street. Das ist der US-Arbeitsmarktbericht für den Mai. Und die Wall Street rechnet hier mit einer Abkühlung auf 130.000 geschaffene Jobs. Pi mal Daumen. Und bereits am Mittwoch haben wir den ISM-Einkaufsmanager-Index der Dienstleister. Hier wird man sich vor allen Dingen auch wieder mal sehr stark nicht nur auf die Aktivitäten fokussieren, sondern vor allen Dingen auf die Preiskomponente. Ja, ansonsten haben wir die EV-Werte, die E-Auto-Werte wieder mit im Fokus. BYD aus China nimmt Japan ins Visier und hier vor allen Dingen das unterste Preissegment. Man will hier Toyota, Honda und Nissan Marktanteile abjagen. Insgesamt sind die Absatzzahlen der E-Auto-Industrie in China im Mai robust ausgefallen. Vor allen Dingen aber bei den lokalen Produzenten. Tesla produziert natürlich auch lokal, aber das Unternehmen schlägt sich in China eben doch im Branchenvergleich eher schwer. Abgesehen davon, Google und Tesla wieder in den Schlagzeilen. Tesla bekomme zwar sehr viel Aufmerksamkeit zum Thema autonomes Fahren. Im Juni launcht das in Austin, Texas. Aber, so das Wall Street Journal, der dominante Player im Bereich der Robotaxen ist und bleibt Waymo, also letztendlich gesehen Google. Ja, im Bereich der Reiseaktivitäten sehen wir weitere Abkühlungen. Die IATA, der Branchenverband, hat die erwarteten Gewinne im Jahr 2025 um 600 Millionen Dollar reduziert auf 36 Milliarden. Man sehe, dass so das Wall Street Journal, dass die Reiseaktivitäten in Richtung USA in Sachen Tourismus aus Kanada und Europa weiter deutlich abkühlt und gleichzeitig auch Urlaubshäuser, Urlaubswohnungen werden weniger gebucht, auch wegen der höheren Zinsen an den Kapitalmärkten, so Axios. Airbnb wurde in dem Zusammenhang bereits letzte Woche vor einem großen Brokerhaus abgestuft. Wir haben BioNTech deutlich auf der Gewinnerseite. Es gibt eine neue Kooperation mit Bristol Myers Squibb, für die Entwicklung, Co-Entwicklung von einem Impfstoff. Man wird von Bristol Myers eine Vorabzahlung erhalten von 1,5 Milliarden. Weitere 2 Milliarden Dollar bis Ende 2028. Und wenn dann bestimmte Meilensteine erreicht werden, fließen weitere 7,6 Milliarden Dollar. So, jetzt werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick auf die Up- und Downgrades an der Wall Street. Da gibt es einige spannende heute. Apple bei der Citigroup am 9. Juni findet die weltweite Entwicklerkonferenz bei Apple statt. Normalerweise zieht der Wert im Vorfeld an. Die Erwartungshaltung hänge hier ausgesprochen niedrig. Die Citi bleibt bei einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 240 Dollar. Amazon bei der Bank of America, das Kursziel steigt auf 248. Man bleibt bei Kaufen. Und ganz interessant, man fokussiert sich hier auf den Bereich Robotics. Es seien bereits über 750.000 Roboter im Einsatz, die etwa 75% der Kundenaufträge, die damit agieren. Die Tatsache, dass man Amazon Web Services auch noch im eigenen Haus hat, erhöht die Dynamik, dass Robotics und AI zu einer deutlichen Effizienzsteigerung und geringeren Kosten führen wird. Deshalb bleibt man bei Amazon optimistisch. Die Bank of America hebt außerdem das Kursziel bei Boeing auf 260 Dollar an. Ja, das müsste eigentlich an der Wall Street mit das oberste Ziel sein jetzt unter den Brokerhäusern. Kaufempfehlungen, man betont, dass letztendlich gesehen Boeing auch ein Gewinner des Handelskonflikts sein könnte. Denn wenn ein Staat zeigen will, dass man gewillt ist, die Handelsdefizite zu reduzieren, brauche man ja nur mehr Boeing-Flugzeuge kaufen, sagt übrigens auch der CEO von Boeing. Abgesehen davon sieht man auch eine Verbesserung des Produktionsprozesses, wie letzte Woche auf der Bernstein-Konferenz von dem CFO von Boeing bereits diskutiert. Ja, morgen Abend kommen die Zahlen von CrowdStrike. Wells Fargo empfiehlt den Wert im Vorfeld zum Kauf. Das Kursziel stark auf $550. Man rechte mit soliden Zahlen. Tja, PayPal wird dafür bei Truist auf Verkaufen abgestuft, mit einem Kursziel von nur $68. Man befürchtet, dass die Bruttogewinne enttäuschen werden, weil der Wettbewerb mit Apple Pay und Shop Pay zugenommen hat. Der Wert habe also schlechte Karten. Last but not least, Ulta Beauty bei Barclays nach den sehr guten Zahlen letzte Woche. Das Kursziel wird gewaltig angehoben auf $485. Interessanterweise bleibt man aber trotzdem nur bei Halten. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.